Herzlich willkommen auch heute Morgen. Ich stelle mich noch ein bisschen weiter nach links, damit ich nicht so in den Projektor schauen muss. Wie geht es? Schauen wir mal kurz zurück. Letzten Montag haben wir die ersten Schritte getan, zumindest für einige zum Programmieren. Heute wird es damit weitergehen. Aber vorab mit dem Mentoring, hat das alles geklappt? Hat jeder zumindest eine Gruppe gefunden? Okay, keiner sagt nein, scheint das in Ordnung zu sein. Tutoring, hat das alles geklappt? Haben Sie Ihre Übungsgruppe gefunden, Ihren Tutor kennengelernt? Okay, wunderbar. Ersten beiden Übungsblätter, alles fertig? Wer hat alles fertig? Okay, ein paar. Die anderen haben ja einen schönen Freitagnachmittag vor sich und auch noch ein prima Wochenende. So, noch einmal zu den Abgabespielregeln. Die EPR-Blätter haben ja als Ergebnis immer Programme. Diese Programme müssen elektronisch abgegeben werden, EPR, zwangsweise. Weil wir können nicht Ihre handgeschriebenen Programme abtippen. Das ist aufwandsmäßig vollkommen unmöglich. Und zwar in der vorgeschriebenen Form mit dem Author im Head, im Kopf. Alles das steht auf der Plattform, hat der Carsten Heb Ihnen gesagt und so weiter. Haben die Tutoren hoffentlich auch nochmal mit Ihnen besprochen. Das Programmieren 1 Übungsblatt wünschen wir uns in Papierform, hier abgegeben. Der Grund ist der, die Tutoren wünschen es sich so. Und bitte haben Sie auch Verständnis, wir müssen unseren Gesamtprozess optimieren, weil sonst müssen Sie, damit Sie Ihnen was zurückgeben können, entweder elektronisch kommentieren, was in der Regel weniger ausführlich und weniger klar ausfällt, ja, weil die müssen ja auf einem Scan oder so kommentieren und das ist nicht so sehr schön für Sie. Oder Sie müssen es alles ausdrucken. Da gehen in der Regel Ihre farblichen Markierungen verloren, weil wir werden nicht alles in Farbe kopieren oder auch in Farbe dann ausdrucken. Das wird ein bisschen teuer. Und deshalb wünschen sich die Tutoren, dass sie das in Papierform abgeben. Und zwar vor der Montagsvorlesung. Direkt hier. Das ist auch relativ einfach, weil wir haben vorher Tutorenbesprechungen, immer montags morgens ab 10, wenn Sie Mathe machen. Dann besprechen wir die Übungsblätter, die Ereignisse und alles das. Und danach kommen die Tutoren alle mit hierher und sie drücken einfach ihrem Tutor ihr Lösungsblatt in die Hand. Ganz einfach. Nimm hin. Genau. Es sollte kein Durcheinander gehen und so weiter. Jetzt gibt es ein paar Leute, wahrscheinlich sage ich das insbesondere in die Kamera hinein, die es aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel Physiker in höheren Semestern, nicht schaffen, hier zur Montagsvorlesung zu kommen und die sich entschieden haben, das dann da eben anhand der E-Lecture das nachzubereiten. Also für die, die nicht können oder sie sind krank oder sie sehen zu Hause, dass sie sich erheblich verspäten, dann gibt es auch in der Moodle-Plattform eine Abgabebox, wo sie es reintun können, genauso wie bei EPR. Ja? Aber bitte machen Sie nicht beides. In diesem Fall hält doppelt genäht nicht besser, weil Sie verlagern die Arbeit auf den Tutor. Und dann wird er vielleicht ein bisschen sauer oder die Tutorin, weil, hey, das habe ich doch schon mal korrigiert. Und ja, also einmal und dann ist gut. Nach Möglichkeit entscheiden Sie sich bei PRG für die Abgabe hier in der Vorlesung. Das erspart Ihnen auch das Einscannen und wir hoffen, dass der gesamte Prozess dann smoother läuft. Ja, wenn ich so Ihre Teilnehmerzahl anschaue, dann an Sie herzlichen Dank fürs Kommen. Einige Ihrer Kommilitonen haben jetzt schon gesagt, naja, das wird eh aufgezeichnet. Gucke ich mir zu Hause an. Sie haben die bessere Wahl getroffen, ganz ausdrücklich. Glückwunsch dazu. Hat jeder das Quiz gemacht? Oder die beiden? Erfolgreich gemacht? Erfolgreich gemacht? Mit mehr als 80% Rate? Schauen Sie sich nochmal an. Ich weiß, es fängt langsam an, die Arbeit fängt an, Sie zu erdrücken. Hey, das ist doch viel zu viel, wann soll ich das alles machen und so weiter und so weiter. Ganz sicher. Die eine oder der andere hat diesen Gedanken. Heute sage ich nur dazu, hey, versuchen Sie sich mal ein bisschen durchzubeißen. Jetzt. Und dann schauen wir, wie das wird. Schöne Überraschung, heute Nachmittag kommen die nächsten Aufgabenblätter. Dann gehen wir weiter. Okay? Gibt es noch irgendwelche Sorgen, bei denen ich behilflich sein könnte? Probleme mit Ihrem Partnerin kann ich auch nicht lösen, aber... Nein, 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 nicht mit Klassen, sondern mit dem, was wir gemacht haben. Das ist... Diese Frage kommt gelegentlich von den Leuten, die schon ein bisschen Programmiererfahrung haben, kann ich die nicht hier schon nutzen. Aber Sie sollten jetzt hier an die gesprochen strukturiert programmieren. Weil das muss auch noch gehen, selbst wenn man mehr weiß. Gut. Um was geht es heute? Heute geht es um den ersten Teil der elementaren Datentypen. Und das ist mir sehr wichtig, dass Sie das wirklich verstanden haben. Elementare Datentypen sind solche Datentypen, die meist direkt auf Speicherzellen im Rechner, also in der Hardware, abgebildet werden können. Und dann auch effizient vom Prozessor verarbeitet werden. Unser gemeinsames Ziel ist es heute, diese Datentypen kennenzulernen und lieben zu lernen. Und dieses ist ein vergleichsweise umfangreiches Kapitel, deshalb haben wir zwei Vorlesungen, also heute und Montag. Und heute machen wir zwei Datentypen, nämlich Integer und Bool. Und Montag machen wir dann Float und String und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Ich kann nur sagen, nutzen Sie die E-Kurse. Der Umgang mit diesen Datentypen muss sitzen und ich kann nicht alles hier herunterbeten. Wir werden das gleich in der Vorlesung nochmal sagen an der Stelle. Jetzt beginnt für Sie auch Studieren. Ja, ich kann nicht alles vom Umfang her vorführen. Ich kann das zwar alles, aber ich kann nicht alles vorführen. Ja, und dann heißt es eben mal Skript lesen. Und jetzt noch etwas Erschreckendes. In dem Skript habe ich einfach mal zwei Seiten englisches Text reinkopiert. Ja, da müssen Sie auch mit klarkommen. Die Lingua Franca der Informatik ist nun einmal Englisch und nicht Deutsch. Übrigens denken Sie daran, nach unseren Programmierrichtlinien, die ich ja auch noch veröffentlichen werde, aber benutzen wir englische Variablennamen und nicht deutsche. So. Der Umgang mit diesen Datentypen, gerade mit den Elementaren, der muss nicht nur mit den Elementaren, der muss hundertprozentig sitzen. Und Sie müssen auch die Eigenarten und Spezialitäten kennen. Und da gibt es heute schon einiges zu erfahren. Also, wir werden mit numerischen Datentypen beginnen, also speziell Integer, da sollte eigentlich Integer drüber stehen, werden dem besprechen, was ist eigentlich ein Integer, was ist ein Literal im Integer, wie schreibt man das, das haben Sie übrigens auch schon gemacht, wie schreibt man dann Ausdrücke und Terme, Operatoren und Operationen, was ist da eigentlich so definiert in Python. Und dann der Boolsche Datentyp, auch da dieselbe Gliederung, Werte und Darstellungen in Python, Literale, wie schreibt man die, Ausdrücke, Operatoren und Operationen und dann etwas Spezielles, wo der Boolsche Operator eben herkommt. Die gesamten Gruppe der Vergleichsoperatoren liefern also ein Boolsches Ergebnis, true oder false, und genau das wollen wir uns anschauen. Das klingt sehr wenig, Kompliziert, wir werden sehen. So, Zahlen und auch Schriftzeichen sind zweifellos elementare Datenstrukturen und Datentypen. Den genauen Unterschied erfahren Sie noch. Jede übliche Programmiersprache stellt die in irgendeiner Form zur Verfügung, also auch Python. Und Python ist da sehr, sehr elegant, benutzt im Wesentlichen die üblichen Notationen aus der Mathematik. Und das ist schön für Sie, weil Sie nichts Neues lernen müssen. Und so ist das in der Mathematik. Da gibt es eine ganze Menge unterschiedlicher Zahlen. Da gibt es die Menge der natürlichen Zahlen. 1, 2, 3, 4 und so weiter. Die Menge der ganzen Zahlen. Z. Minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Die Menge der rationalen Zahlen. Das ist die Menge der Brüche, bestehend aus zwei Integerzahlen. Dann die Menge der reellen Zahlen. Das sind alle Kommazahlen. Einfach gesprochen. Dann die Menge der komplexen Zahlen. Okay, einige von Ihnen wollen jetzt schon abschalten, müssen Sie nicht, kein Grund dazu. Weiß ich gar nicht, ob wir das uns da intensiv mit beschäftigen. Intensiv werden wir uns nicht damit beschäftigen, obwohl das auch ein Datentyp ist, der in Python realisiert ist. Und dann gibt es noch die Menge der Quaternionen. Was ist denn ein Quaternion? Wer weiß denn das? Irgendein Mathematiker hier? Ja? Genau. Das ist eine Erweiterung der komplexen Zahlen. Man hat immer dreidimensionale komplexe Zahlen gesucht. Heute haben wir den Beweis, also insbesondere der Hamilton, der hat sich da tierisch mit gequält, wollte dreidimensionale komplexe Zahlen haben. Die gibt es nicht, können wir heute beweisen, aber es gibt vierdimensionale. Also mit drei Imaginärteilen, einem Realteil, drei Imaginärteile. Und das ist eigentlich was ganz Starkes, was uns Notationen einfach macht. Also, die natürlichen Zahlen sind eine echte Teilmenge der ganzen Zahlen. Die sind wieder eine echte Teilmenge der rationalen Zahlen. Die sind eine echte Teilmenge der reellen Zahlen. Und die sind eine echte Teilmenge der komplexen Zahlen. Und die sind eine echte Teilmenge der Quaternionen. Hey, und das ist super. Da steht da, da sind die Mathematiker manchmal irre. Das schreiben sie einfach so hin. Und ja, ich glaube, Sie nehmen schon wahr, was die Power dieser Aussage ist. Aber wir sehen es nicht immer auf Anhieb. Ne? Für Sie ist es vollkommen klar, wenn ich schreibe 3.41 plus 1. Hey, das ist aus der Menge der natürlichen Zahlen. Das ist aus der Menge der, ich müsste sagen, rationalen Zahlen. Und wenn ich da jetzt 4,1 Periode drüber schreibe, aus der Menge der reellen Zahlen. Nee, nicht, auch immer noch rational. Quatsch. Ich kann auch schreiben Pi, das ist jetzt aber aus der Menge der reellen Zahlen. Mir fällt schon was ein. Ja? Pi plus 1 geht auch. So, und ich vermenge da mit einmal Zahlenmengen und das geht da nur deshalb. Ja? Und wir werden sehen, zum Teil nutzt das auch Python. Und zwar aus Bequemlichkeit, extra für Sie gemacht, damit Sie die üblichen mathematischen Notationen benutzen können. Nur für Sie. So, und jetzt kommt etwas, das hat vielleicht nicht jeder mal immer so gehört, aber gemacht hat es jeder. Nämlich die üblichen Dezimalschreibweisen. Wir schreiben Dezimalzahlen in einem Stellenwertsystem. Und zwar wir Menschen typischerweise zur Basis 10. Wahrscheinlich war unsere 10 Finger der Maßgeber dafür. Wir Menschen wieder. Zur Basis 10. Wir haben Ziffern von 0 bis 9 und lassen typischerweise führende Nullen weg. Das heißt, wir schreiben minus 42, wir schreiben die Vorzeichen davor, 1,414, 3,141, minus 1,59, das kennen Sie ja alle. Okay? Sie müssen sich nur klar machen, dass das eine Stellenwertschreibweise ist. Und zwar gilt ganz einfach, den Stellenwert gibt das Komma an, die Stelle davor sind die Einer, das klingt jetzt sehr nach Grundschule, ne? Das sind die Zehner, das sind die Hunderter, das sind jetzt die Teile, die 0,1, da haben wir gar keinen Namen mehr für. Ne? Die 1-Zehntel-Werte, 100,3, 3 mal 1-Zehntel, 3 mal 100, oder 4 mal 1-Hundertstel und so weiter und so weiter. Das ist das, was dahinter steht. Und genau das steht hier, da ist das Komma, in diesem einen Summenzeichen. Hat der Koya Oklan Ihnen das Summenzeichen schon mal ein bisschen näher gebracht? Ich werde es jetzt auch nicht tun, aber das müssen Sie lesen. Als Dezimaltrenner benutzen wir in Deutschland typischerweise das Komma, im Englischen aber den Dezimalpunkt. Okay? Anstelle des Kommas schreiben die Amis Punkt, so wie sie es hier schon gemacht haben. Okay. Diese Punktschreibweise findet man in allen Programmiersprachen wieder. Also ich kenne zumindest keine, Brainfuck vielleicht oder so. Die Programmiersprache gibt es auch, nicht lachen. Ja, ja, genau. Man kann mal Spaß Programmiersprachen entwickeln und das funktioniert auch. Ja? Könnte ich Ihnen beliebig viele Anekdoten zu erzählen, tue ich jetzt nicht. Okay, diese Schreibweisen kennen Sie alle. Ich wollte Sie nur daran erinnern, dass das hundertprozentig bekannt ist. Ob das jetzt hundertprozentig bekannt ist, ist nicht klar. Denn wir und im Computer, wir Informatiker, wir schreiben also Zahlen, natürliche Zahlen jetzt mal, also positive, natürliche Zahlen als Dualzahlen, also in der Dyadik. Und das ist gar nicht so ganz, ganz alt, das wurde erst von Leibniz im 17. Jahrhundert, also 1600 Knuddel, entwickelt. War fürchterlich stolz darauf. Den Vorteil, den wir damit haben, ist, und wir haben nur Vorteile dadurch, dass wir nur zwei Ziffern haben, nämlich 0 und 1. Das nutzt insbesondere die Hardware aus. Die sind sehr, sehr gut zu repräsentieren, viel besser als 10 verschiedene Werte. Okay. Ansonsten gelten, weil es auch ein Stellenwertsystem ist, genau dieselben Regeln, und zwar exakt dieselben Regeln, wie im Dezimalsystem. Mit einer Ausnahme, der Überlauf muss anders geregelt werden. Also 4 plus 9, rechnen Sie? 13. Das heißt, Sie rechnen 3 und einen im Kopf und dann hier wieder aufsummieren. Ja, das führe ich Ihnen so vor, weil genau dasselbe passiert im Dualsystem. Da ist die 4 die 100, okay, die 9 ist die 1001 und jetzt addieren wir auch 1011. Es gelten sogar genau dieselben Regeln. Ich habe es einfach addiert, so wie Sie es kennen, okay? So, denn diese Stelle ist die 2 hoch 0. 2 hoch 0 ist gleich 1, die einer Stelle. Das ist die, welche Stelle ist das? 2 hoch 1 und das ist die Zweierstelle. Also Stellenwertsystem, das müssen Sie alles mit 2 multiplizieren. Das ist die Viererstelle, 2 hoch 3 und das ist die Achterstelle. 2 hoch 4. So, und jetzt rechnen Sie das aus. 8 mal 1, also ist 8, plus 4, plus 1, und siehe da, ist wieder 13. Also alles richtig. Und das geht im Dualsystem ganz genauso wie im dekadischen System. Okay. Das habe ich Ihnen jetzt hier auch noch aufgeschrieben. Auch da eine Notation noch. Wenn es nicht eindeutig ist, dann schreiben wir da einen kleinen Subscript dahinter, entweder in eckigen Klammern, um anzuzeigen, das ist nicht 1101, ja, das wäre ja im dekadischen System, sondern das ist die 13, aber notiert im Dualsystem. Okay? Mit diesem kleinen Index hinten dran. Entweder den Index in Klammern oder das andere in Klammern. Sorry, wer es weiß, wer es kennt, für den ist die Welt in Ordnung jetzt. Die anderen müssen es sich anschauen. Da gibt es einen E-Kurs, oder den stelle ich heute Nachmittag oder heute Abend oder morgen früh ein, Zahlendarstellung, wo der Umgang und die Umrechnungen auch wirklich geübt werden. Okay. Jetzt habe ich Sie erschreckt, ne? Aber die Vorlesung ist dazu da, auch mal eine Anekdote zu erzählen. Denn Leibniz, der das Dualsystem entwickelt hat, war fürchterlich stolz darauf. Und er hielt das Dualsystem für ein überzeugendes Sinnbild des christlichen Glaubens. Und so hat er mit dem chinesischen Kaiser korrespondiert und dann hat er ihn das geschrieben. Zu Beginn des ersten Tages war die 1, das heißt Gott. Zu Beginn des zweiten Tages die 2, denn Himmel und Erde wurden während des ersten geschaffen. Schließlich zu Beginn des siebenten Tages war schon alles da. Deshalb ist der letzte Tag der vollkommenste und der Sabbat, denn an ihm ist alles geschaffen und erfüllt und deshalb schreiben wir 7 als 1, 1, 1. Das fand er mega toll, Sie finden das gar nicht toll, ne? Also ohne Null, diese 1, 1, 1 ist ohne Null und das ist das Vollkommene. Und wenn man die Zahlen bloß mit 0 und 1 schreibt, erkennt man die Vollkommenheit des siebten Tages, der als heilig gilt und von dem noch bemerkenswert ist, dass seine Charaktere einen Bezug zur Dreifaltigkeit haben. Hey, da hat ein Mathematiker aber mal richtig nachgedacht, ne? Was er da also sich zusammengereimt hat, schon toll. Ja, jetzt gibt es noch etwas. Es gibt nämlich andere übliche Basen. Also in der Hardware ist die Basis immer 2. 2 Ziffern, 0 und 1. Das Ekelhafte damit ist nur was? Ja, die Zahlen werden immer sehr, sehr lang, ne? Also, okay. Und da gibt es jetzt 2 übliche gebräuchliche Basen. Das ist nämlich die Basis 8, das Oktalsystem, und die Basis 16, das ist das Hexadezimalsystem. In der Basis 8 benutzt man einfach die Ziffern, also Oktal, von 0 bis 7 und Hexadezimal von 0 bis 9. Und weil Informatiker nichts Besseres einfällt, sagen sie dann A, B, C, D, E und F. Und F ist dann welche Ziffer oder welche Zahl im Dezimalsystem? 15. Genau, so ist das. Das Schöne ist jetzt, dass man Dualschreibweisen und diese Schreibweisen sehr einfach ineinander umrechnen kann. Man muss nämlich nur eine Blockbildung vornehmen. Bei Oktalsystemen gucken wir immer Dreierblöcke an. Und 101 ist welche Oktalziffer? Oktalziffer, nicht Oktalzahl. Ist welche Oktalziffer? 101. Stellenwert 4, Stellenwert 1 sind 5. Und die 1 hier vorne hin. Also Dezimal 13 zur Basis 10 ist gleich 101 zur Basis 2 ist gleich 15 zur Basis 8 und ist gleich was? Hexadezimal? 10, 11, 12, 13, D zur Basis 16. Alle anderen Regeln, die Sie aus der Grundschule kennen, so mit Überlauf und so weiter, ich leih mir da einen, habe einen im Kopf und so, gelten hier auch. Das Einzige, was Sie nicht versuchen sollten, ist im Oktalsystem oder Hexadezimalsystem einfach mal zu multiplizieren. Das kleine einmal 1 gilt natürlich nicht mehr. Okay? So, jetzt noch eine Frage für die Leute, die es verstanden haben. Warum können amerikanische Informatiker, Computer Scientists, so nennen sie sich ja, Weihnachten, 25. Dezember und Halloween, der steht ja kurz bevor, nicht unterscheiden? Genau, da steht's. Weil 25 Dez gleich 31 Okt. Hey, sind die blöd, wa? Und wir wissen's besser. Gut. Schauen Sie, das ist jetzt das Überraschende und Quälende für Sie. Nicht nur, dass das für manche jetzt einiges Neues bedeutet, es ist auch noch so, das müssen Sie echt beherrschen. So, ich habe Ihnen alles Wichtige gesagt. Ich hätte es noch formaler aufschreiben können, dann hätten Sie gar nichts mehr verstanden. Aber den Rest müssen Sie jetzt für sich tun. Machen Sie den E-Kurs. Da steht ganz, ganz viel drin. Machen Sie das Quiz. Auch da lernen Sie ganz, ganz viel, ob Sie es dann verstanden haben. Und in der Übung kommt es auch nochmal. Also, wenn etwas so oft kommt, muss das ganz, ganz wichtig sein. Nach meiner für Sie jetzt maßgeblichen, ansonsten unmaßgeblichen Meinung. So, jetzt kommt aber das Problem. Wir haben ja nicht nur natürliche Zahlen oder natürliche Zahlen mit der Null. Wir haben ja auch negative Zahlen. So, und wie machen wir das im Dezimalsystem? Negative Zahlen, da spendieren wir einfach hier vorne so ein kleines Zeichen und das ist das Vorzeichen. Okay? Und das ist entweder Minus oder Plus und Plus sparen wir uns in der Regel. Weil alles, was nicht Minus ist, ist Plus. Okay? 1,03, wir wollen ja ganze Zahlen machen, minus 1 und plus 9. Okay, so schreiben wir es normalerweise in der Dezimalschreibweise. Okay, wie machen wir das jetzt im Rechner? Methode 1, wir spendieren auch eine Vorzeichenstelle. Wir spendieren die einfach. Sagen, wir haben ja genug Bits haben wir genug. Und üblich ist dann, das Minuszeichen kodieren wir mit 1 und das Pluszeichen kodieren wir mit 0. Das geht, das ist eine der Varianten. Eine zweite Variante ist das sogenannte Einerkomplement. Das Einerkomplement ist ganz einfach gebildet. Ich nehme die positive Binärzahl oder Dualzahl? Welches muss ich jetzt nehmen? Das. Okay. Hier, das war ja welche Zahl? 1, 0, 0, 1. Das muss sofort kommen. Das 9. Ja, genau. Das war die 9. Und jetzt möchte ich minus 9 darstellen. Wie mache ich das? Ich muss erstmal festlegen, wie lang mein Wort maximal sein kann. Okay? Also sagen wir 8 Bit. Wenn ich in 8 Bit habe ich 8 Stellen. Wenn ich das in 8 Stellen schreibe, ist 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Das ist meine 9. Okay? Nichts verändert. Nur vorne Nullen hingeschrieben, die wir, wenn wir es notieren, typischerweise weglassen. Führende Nullen schreiben wir nicht. In der Hardware muss dabei irgendwas stehen, also steht da 0. Jetzt möchte ich aus der plus 9 eine minus 9 machen. Im Einer-Komplement ist das ganz, ganz einfach. Jede Dualziffer invertieren. Okay, was kommt dann daraus? 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Okay. Bitte? Ja, genau. Aber wir sagen jetzt, wir brauchen eine Vorzeichenziffer. Die erste Ziffer ist die Vorzeichenziffer. Ja? Okay. Und wir, steht gleich auf der nächsten Folie, wir beschränken durch die Vorzeichenziffer, wir müssen ja sagen Minus oder Plus, beschränken wir unseren Zahlenbereich. Und immer, wenn die erste Ziffer Minus ist, und es heißt, es ist im Einer-Komplement, ganz einfach, alles Zahlen invertieren, alle Ziffern invertieren, einfach umdrehen, aus einer 0 wird eine 1, aus einer 1 wird eine 0, und gut ist. Ja, hat man auch in der Informatik gedacht, ist ja eigentlich ganz schick, aber es ist nicht üblich, das zu benutzen. Warum? Weil es in der Hardware ein klein bisschen aufwendiger ist, das zu implementieren. Sie müssen nämlich die Operatoren Plus und Minus implementieren und wenn Sie einen Trick machen, dann können Sie das verhindern. Außerdem haben wir hier eine Inkonsistenz. Und zwar folgende. Ich schreibe mal die zwei Zahlen an. Die Zahl 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ist was? Hat welchen Wert? Diese Repräsentation hat welchen Wert? Wert 0, ja. Die Repräsentation 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 hat welchen Wert? Nein. Im Einer-Komplement heißt es, die erste Ziffer eine 1, heißt es ist eine negative Zahl, okay, und dann alle invertieren, das heißt eine negative Zahl, halt, die Zahl wollte ich auch gar nicht nehmen, Theater, sondern ich wollte diese Zahl nehmen. Okay. Heißt, es ist eine negative Zahl. Okay, ich schreibe schon mal hin, Wert ist Minus. Und was mache ich jetzt? Ich invertiere alle. Was habe ich? Minus 0. Und selbst Sie sollten aus Ihrer Grundschule wissen, dass plus 0 und minus 0 dasselbe ist. Also was haben wir jetzt angestellt? Wir haben für einen Wert, nämlich für die 0, zwei Darstellungen. Und solche Inkonsistenzen, das mögen Informatiker gar nicht. Das müssen sie sich auch abgewöhnen. Immer das, was wir sagen, meinen wir auch. Und zwei Sachen, so Synonyme, mögen wir nicht. Darum sind Klugscheißer dann auf die Idee gekommen, das sogenannte Zweierkomplement einzuführen. Das ist im Skript eigentlich sehr schön dargestellt, also Empfehlung, durchaus mal Skript lesen. Es hilft Ihnen bestimmt weiter. Das nennen wir auch echtes Komplement. Es wird gebildet, nächste Folie, das ist am häufigsten genutzte Verfahren. Auf meine Texterei verlassen Sie sich mal nicht. Es wird einfach dadurch gebildet, dass Sie im ersten Schritt das Einer-Komplement bilden und dann, jetzt, so oder so rum? So rum. Ha! Also Sie bilden das Einer-Komplement und addieren dann dazu eine Eins. Okay? Ganz, ganz einfach. Und das addieren wir, dann kommt also hier ab der Stelle, das ist 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Und das ist im Zweierkomplement die minus 9, im Zweierkomplement oder echtem Komplement, das ist im Einerkomplement die minus 9. So. Das habe ich Ihnen jetzt Schritt für Schritt vorgeführt, wie man es umgekehrt macht aus einer Dezimalzahl, positiven oder negativen Dezimalzahl, das zu errechnen. Das schauen Sie sich bitte an. Das letzte Verfahren ist noch das Wählen eines bestimmten Bias. Und dieser Bias, das ist der Wert einer Zahl e, die der Wert einer Zahl e ergibt sich aus dem gespeicherten nicht negativen Binärzahl groß e durch Subtraktion eines festen Biaswertes. Das heißt, ich stelle meinetwegen den Biaswert 128 ein und diesen Wert 128, den subtrahiere ich von jeder Zahl, die ich haben möchte, und bilde dann die Dualzahl. Also ich habe viele Möglichkeiten, das zu machen. Die üblichste ist das Zweierkomplement. Und zwar, Sie als Softwareleute, im Wesentlichen Softwareleute, müssen da mal der Hardware Tribut zollen. Für die ist das so am besten. Kann ich jetzt nicht alles erklären, müssten wir Halbaddierer, Volladierer und so weiter besprechen. Das kommt später dann in Hardware. Dann werden Sie aber sehen, dass da das Zweierkomplement das System ist. Und das habe ich Ihnen natürlich auch brav nochmal aufgeschrieben. Voraussetzung für das Zweierkomplement ist immer, ich habe eine feste Stellenzahl gewählt. Unsere Rechnungen machen wir meistens feste Stellenzahlen mit 8. Weil sonst sind die Ziffern so lang. Ja. Aber im Computer ist feste Stellenzahl manchmal 16, das sind so kleine Rechner, ganz kleine Rechner, Prozessoren, meist 32 oder 64, kann aber auch 256 sein und so weiter. Das ist immer eine feste Größe. Das ist Voraussetzung, sonst können Sie das Zweierkomplement nicht bilden. Negative Zahlen werden mit einer 1, mit einer führenden 1 dargestellt. Das erste Zeichen ist ja das Vorzeichenbit. Und sämtliche Ziffern der entsprechenden positiven Zahlen werden addiert. Und zum Ergebnis wird die 1 addiert. Genau das habe ich Ihnen hier gemacht. Hier unten das Beispiel zur Umwandlung. Als erstes, Sie wollen minus 4 in einem 8 bitlangem Wort speichern. Wie machen Sie das? Erstmal Vorzeichen weg, das heißt die 4 darstellen, 000100, das ist die 4. Alles invertieren, ganz einfach, das Einerkomplement bilden und dann dazu eine 1 addieren und das ist die Repräsentation für minus 4. So, und das müssen Sie im Schlaf können. Testen Sie das. Kommen sofort. Ihr Freund, Ihre Freundin soll Sie nachts wecken Und Sie sollen die Antwort auf minus 11 geben. Okay? Wenn Sie das können, dann ist es in Ordnung. Sie wollten. Hat sich gerade. Das ist ganz prima für mich. So. Und hier jetzt Ihre Frage. Der Darstellungsbereich, was kann ich mit 8-Bit darstellen, was kann ich mit 16-Bit darstellen, ist immer von minus 2 hoch n minus 1 bis plus 2 hoch n minus 1 minus 1. Okay? Das heißt, die 0 ist quasi eine positive Zahl. Ja, ist ja klar, die hat als erste Stelle ja eine 0 und wird als positive Zahl hier gerechnet. Und deshalb habe ich einen Platz weniger als für die negativen Zahlen. Das heißt, ich kann immer mehr negative Zahlen darstellen als positive Zahlen. Das heißt, der Darstellungsbereich, das, was ich darstellen kann, ist immer unsymmetrisch. Und das habe ich Ihnen dann hier nochmal so richtig schön aufgeschrieben. Also, zum Beispiel mit einem 4-Bit langen Wort können Sie mit einer Vorzeichenzahl ist minus 7 und da ist bis plus 7, aber Sie haben den Nachteil, 0, 0, 0, 0 und 1, 0, 0, 0 hat denselben Wert, nämlich den Wert 0. Hatten wir bei der Vorzeichenzahl nicht besprochen. Sie wissen das aber, Sie kennen das, denn wenn in irgendeiner Aufgabe minus 0 herauskommt, dann stört Sie das nicht. Sie sagen sofort, das ist 0 oder schreiben vielleicht sofort 0. Okay? Hier wetten wir auch diesen Nachteil, deshalb benutzen wir es nicht gern. Im Einerkomplement haben wir denselben Nachteil, 0, 0, 0, 0 und 1, 1, 1, 1 ist dieselbe Zahl. Aber wir haben ein symmetrisches Verhalten von minus 7 bis plus 7. Dann, okay, dann das Zweierkomplement. Das Zweierkomplement ergibt sich einfach dadurch, dass ich diese Zahl mit der Addition plus 1, schiebe ich die auf die Stelle und so weiter. Das heißt, ich kriege im negativen Bereich eine mehr. Die Darstellung ist die, also die 1, 0, 0, 0 ist also eine minus 8, das geht bis 2 hoch, bis minus 2 hoch n minus 1, n ist gleich 4, minus 2 hoch 3 ist gleich 8, bis plus 7 und damit haben wir die Unsymmetrie. Der negative Zahlenbereich ist größer als der positive. Und last not least, mit dem Bias haben wir ein ähnliches Problem. Auch da ist der negative Versatz, also der negative Teil, größer. Mit dem Bias quälen Sie sich jetzt mal nicht so genau. Der Bias, den besprechen wir am Montag nochmal genau, weil dieser Bias genau für den Exponenten einer Float-Zahl benutzt wird. Okay? Aber heute im Integer-Bereich eigentlich nur das hier. Zweierkomplement. Schuld sind die Hardware-Leute. Irgendeiner muss ja schuld sein. Gut. So, das ist das Ergebnis. Python nutzt auch das Zweierkomplement. So, jetzt schocke ich Sie nochmal. Ja, jetzt wollen Sie in der Programmiersprache Python aber eine Integerzahl repräsentieren. Wie machen Sie das? Genau genommen nach dieser Syntax. Und wenn ich jetzt formal wäre, müsste Ihnen das reichen. Übrigens, das war schön, als ich programmiert habe, also als ich Programmieren gelernt habe, hatten wir eine junge Lehrerin, sie war Theoretikerin Und unglücklicherweise sollte die uns Programmieren beibringen. Die junge Frau wusste sich nicht besser, ist übrigens inzwischen auch längst Professorin, also sie ist schon gut, aber sie wusste sich nicht besser zu helfen, als zu sagen, naja, da muss ich denen die Syntax beibringen. Und dann hat sie uns das Programmieren in dieser Form beigebracht. Das heißt, sie hat nacheinander die Syntax der Sprache runtergebetet und fand nach 2 Stunden, dass so eine Programmiersprache erklärt wäre und jetzt müssten wir nur noch üben. Ja. Ja, gut. Für Theoretikerin ist das vollständig. Sie können das noch nicht ganz lesen, aber ich gehe es mal mit Ihnen gemeinsam durch und wir werden auch Syntaxnotationen dann in der 8. Vorlesung oder 9. oder so genauer besprechen nochmal. Aber für Sie ist es wichtig, weil diese Syntaxnotationen, da gibt es für die gesamte Sprache in Python, in der Python-Dokumentation und die sagt genau, was erlaubt ist und was verboten ist. Das heißt, sie repräsentieren genau die Regeln. Okay? Und die sagen, mit dem Doppelpunkt gleich beseitigt immer, dass ein Integer ist entweder, das sagt der senkrechte Strich, ein Dezimalinteger in Dezimalschreibweise oder ein Oktalinteger oder ein Hexadezimalinteger oder ein Binärinteger. Dieser senkrechte Strich sagt nichts anderes als oder. Streng genommen müsste ich sogar jetzt noch sagen, das sind Ersetzungsregeln, aber das lassen wir mal. So. Und ein Dezimalinteger in Python ist immer, beginnt nie mit einer 0, ein Non-Zero-Digit, die kann aber beliebig häufig sein, ein Dezimalinteger oder ein 0, das kann doch nicht sein. Das ist Quatsch, was da steht. Also nochmal, ist eine Non-Zero-Digit, also irgendwas von 1 bis 9, oder und ein Digit, und vom Digit, der Stern sagt, da können beliebig viele von vorkommen. Ach ja, ist alles richtig da. Also, nochmal streichen, die letzten 10 Sekunden aus Ihrem Gedächtnis streichen. Okay, also ein Dezimalinteger ist, und das steht da, eine Ziffer zwischen 1 und 9, da können Sie sich jetzt was aussuchen, sagen wir 7. Und gefolgt von einer Digit zwischen 0 und 9. Also zum Beispiel 7,0. Aber nicht 0,7. Das ist hier formal notiert. Da werden Sie sich zügig dran gewöhnen. Oder von diesen Digits können Sie jetzt beliebig viele, 1, 2, 7, alles dranhängen. Alles erlaubt. Oder es ist gleich eine 0. Ja? Okay? Na, natürlich. Eine der möglichen Zahlen, Integerzahlen, ist ja die 0. Okay? Und genau das steht da. So, jetzt noch wichtig, aber das ist alles formal notiert hier. So wird Sie die Frau Adler dann weiterquälen. Das schafft sie schon. Aber man kann in Python Integers auch als Oktalzahl eingeben. Als Oktalzahl. Das ist, was steht da? Was ist das? Eine 0. Beginnt mit einer 0. Also die Unterscheidung ist, wenn eine Ziffer mit einer 0 beginnt, ist es keine Dezimalschreibweise. Okay? Beginnt mit einer 0, ich schreibe das jetzt mal so, damit das vom O zu unterscheiden ist, ja, dann kommt entweder ein kleines O oder ein großes O. Ein kleines O oder ein großes O. Und das ist eine Okt- und dann gefolgt von Oktdigits, und zwar beliebig oft, aber nicht, aber mindestens eine. Also 0, 4, beliebig oft, aber mindestens eine. Das zeigt dieses Plus an. Eine Hex-Integer ist auch so, ach so, 0, ach, passen Sie doch auf mich auf. O, 4, dann ist es ein Oktal. 0 und jetzt ein X oder ein großes X ist für Hexadezimal und da kann dann auch B stehen. Welche Zahl ist das? Welchen Wert hat diese Zahl? 0xb. B ist 11. Nicht erschrecken. B ist 11. Also ist das, hat diese Integerzahl ist dezimal 11. Oder binär, wenn Sie sich quälen wollen, aber das kommt auch gelegentlich vor. Oder wir Sie quälen wollen, aber das wird nicht vorkommen. Binär, da schreiben Sie wieder vorne eine 0 hin und dann ein B oder ein Groß B, schreibe ich mal ein Groß B und dann 0, 1, 0, 1, 0, 1, was immer Sie wollen. Okay? So werden Integer repräsentiert und das habe ich Ihnen hier nochmal aufgeschrieben. Also der Stern, das Sternchen heißt keine oder mehrere Wiederholungen, das Plus heißt eine oder mehrere Wiederholungen, also mindestens eins. Senkrechter Stich ist definierte Alternativen. Das ist gleich, wird ersetzt durch oder ist eben und die Brackets, die lassen wir jetzt mal weg. Bitte? Nein, Regular Expressions werden ähnlich notiert wie Syntax, wie eine Syntax. Verwirren Sie Ihre Kommilitoninnen nicht. Gut, alles klar. Machen wir mal ein paar Beispiele. 7 ist klar, ein Integerwert minus, die Zahl mag ich nicht lesen, ist zu groß, ist klar, ein Integerwert 0, klein o, 177. Ist klar, eine Oktalzahl, die Oktalzahl 177 wäre dezimal was? Und wie gesagt, testen Sie sich, nehmen Sie Ihren Partner, der soll Sie nachts wecken und irgendeine Zahl sagen und Sie konvertieren die gerade. Das muss funktionieren. Okay. 0O 177 ist gleich... Wir wissen, es ist eine Oktalzahl, also 1 mal 8 hoch 2 plus 7 mal 8 hoch 1 plus 7 mal 1, 8 hoch 0. So, und jetzt rechnen wir es aus. 8 Quadrat ist, 8 mal 8 ist 64, musste ich mich mal mit quälen. Und 7 mal 8 ist 56 plus 56 und noch einmal, nee, 7 plus 7 dazu. Meine Schrift ist eine Katastrophe. So, das sind 120, ist gleich 127. Also 177 ist gleich, Oktal ist gleich 127 Dezimal. Alles, es ist wirklich alles ganz einfach, nur für Sie im Moment noch neu. Aber vorsichtig, ich bin noch langsam. Ich bin in meinem langsamen Modus. Das Schöne an Python ist, und das jetzt aufgepasst, und ich sage Ihnen nicht, wie Python das genau macht. Integerzahlen können beliebig groß werden. Das heißt, diese ganze Zahl können Sie als Integerzahl in Python eingeben. Es hat keine Begrenzung auf 32-Bit oder 64-Bit oder irgendwas. Halt, aber was heißt beliebig? Beliebig gibt es in der realen Welt nicht. Das hieße ja auch unendlich. Was ist die Grenze? Die Grenze ist Ihr Hauptspeicher. Also Python, ja, Sie können wirklich so viele Zahlen eingeben, wie Sie wollen. Dürfen Sie durch mal ausprobieren. Ganz, 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 ganz viele. Das nimmt er einfach, weil natürlich Ihr Hauptspeicher nicht voll ist. Aber wäre Ihr Hauptspeicher irgendwie voll, dann würde er sagen, krr, Ende. Aber so viel Integer-Ziffern wollen Sie gar nicht schreiben. Okay. Führende Nullen sind in der Dezimalschreibweise verboten. Ja, 0,1 dürfen Sie nicht schreiben, weil der Python-Interpreter gleich denken würde, okay, das muss eine andere Basis sein. Was heißt denken? Also, so ist die Syntax halt aufgeschrieben. Und 0B10221, was ist da falsch? Die 2. Warum? Naja, die gehört gar nicht zum, ist keine Dualziffer. Sie sagen einmal so und einmal so. Und das ist das Schöne. Selbst Frauen dürfen das in der Programmierung nicht. Ja? Also, es war jetzt keine Anfeindung. Ich hoffe, Sie. 12a. Was ist daran falsch? Ist doch eine Hexadezimalzahl. Ja, aber es ist nicht angezeigt. Ja, weil hier glaubt der Python-Interpreter, er kriegt eine Dezimalzahl. Sie sagen aber, nee, ich mach's mal hexadezimal. Und das ist eben so das Prinzip der Programmiersprachen. Ich habe es Ihnen letztes Mal gesagt, die sind immer eindeutig. Und es gibt genau eine Interpretation und nicht zwei Möglichkeiten. Immer genau eine. Darum ist das so streng. So, und negative Zahlen werden ganz einfach dadurch notiert, dass ich da das Minuszeichen vorsetze. Also genauso wie in der Mathematik, nur jetzt ein bisschen straffer noch gefasst. Ja? So, und das mache ich jetzt schnell. Es gibt noch ein weiteres Problem und das ist die Byte-Reihenfolge, weil, warum ist das ein Problem? Das sollten Sie nur wissen. Bei der Programmierung können Sie das wieder vergessen, weil das macht der Compiler für Sie. Die meisten Rechner sind so aufgebaut, dass immer ein 8-Bit-Wert adressierbar ist, also eine Adresse hat. Jeweils 8-Bit. Will ich jetzt in diesen 8-Bit aber 32, also in so einem organisierten Speicher, aber eine 32-Bit lange Zahl speichern, dann muss ich halt mehrere Speicherzellen benutzen. Das ist ja nicht schlimm. So, im Ganzen 4. Okay. Also noch eine. Oh. Schon anstrengend, Vorlesung zu machen. Also, 4 Stück. Und jetzt fängt es an, neckisch zu werden. Und deshalb, jetzt kann ich mir nämlich überlegen, wie mache ich das genau? Und das steht jetzt hier. Denn ich kann natürlich, sagen wir mal, so anfangen, wenn ich so aufschreibe, dass ich hier die höherwertigen Bits hin tue und hier unten die niedrigwertigsten Bits. Ich kann es aber auch genau andersrum machen. Ich kann hier die niedrigwertigen Bits hinschreiben und hier unten die höherwertigen. Und ich kann auch noch ein paar Varianten dazwischen durchmachen. Ja? Wie ich es mache, ist schiedegal. Es muss nur immer einheitlich sein. Verstehen Sie? Das ist ja einfach, das geht bei uns ja im Kopf ab. Und genau das ist hier aufgeschrieben. Und jetzt gibt es heute noch im Gebrauch zwei Varianten, nämlich das Little Endian und das Big Endian. So, und jetzt ist die Frage, was soll denn der Quatsch jetzt? Also woher kommen denn die Namen? Also die sollten. Oder wissen Sie, was ein Indian ist? Wusste ich auch nicht. Das ist genau das, was hier steht, was ich Ihnen da gesagt habe. Einmal so rum interpretiert, einmal so rum interpretiert. Und ich hatte Ihnen noch was gesagt, das ist eigentlich shit egal. Und jetzt gibt es manchmal auch clevere Informatiker. Und jemand wollte da wirklich deutlich darauf hinweisen, dass es ganz egal ist. Nur es muss einmal festgelegt werden und dann ist es so. Und da hat er sich Folgendes überlegt, das kannte er doch aus dem Roman von Gullivers Reisen. Als der Gulliver da nämlich zu den zu irgendwelchen Zwergen kam, da fand er raus, dass zwei benachbarte Dörfer fürchterlich im Streit lagen. Und warum lagen sie fürchterlich im Streit? Weil sie sich nicht einig waren, ob man das Frühstücksei an der dicken Seite aufschlägt oder an der dünnen Seite. Die waren also echt verfeindet. Naja, Sie wissen, das ist vollkommen egal. Ich kann es mal so machen, ich kann es mal so machen. Aber das geht in der Informatik halt nicht. Man muss es festlegen. Und die, im Deutschen heißen die übrigens Spitzender und Dickender, also wenn Sie die deutsche Übersetzung lesen. Und diejenigen, die ihr Ei an der dicken Seite aufschlugen, das waren die Big Endians. Big Ends. Und die anderen waren die Little Indians. So. Und dieser Informatiker, ganz clever wie er war, er wollte sagen, es ist scheißegal auf Deutsch. Vollkommen egal. Ja? Und ich zeige denen das mal durch diese Anekdote und dann werden sie vielleicht begreifen, dass sie sich entscheiden müssen. Und er hat diese Story erzählt, wunderschöner Artikel. Und die Menschen haben es nicht verstanden. Weil er es nicht so erzählt habe wie ich jetzt. Und deshalb ist es so, dass bis heute die Big Endian-Regel die Network Byte Order im Internet ist. Okay? Also da haben wir natürlich eine Festlegung, weil sonst, wenn Sie Geld sonst überweisen würden, wären das vielleicht andere Beträge. Das muss eine Festlegung sein, haben Sie auch gemacht. Aber leider so kleine Firmen wie Intel springen aus der Reihe und nehmen für ihre Hardware Little Endian. Sorry, so ist es. Übrigens habe ich Ihnen nie versprochen, dass die Welt gut ist in der Informatik. Ja? Einfach Dickköpfigkeit und mit dieser Dickköpfigkeit, da hat man dann 100.000 einzelne Argumente dafür, so ist die Welt. Das Schöne ist, Sie haben das jetzt verstanden, Sie wissen auch, woher Big Endian, Little Endian kommt und Sie werden erst wieder damit gequält, wenn Sie mal ein Netzwerkprogramm schreiben. In höheren Programmiersprachen vollkommen egal, weil Sie operieren ja gar nicht mit den einzelnen Bits und Bytes. Okay? Respektive, es ist in der Regel in höheren Programmiersprachen, ich habe ein ganz bisschen was falsch gesagt, festgelegt. So, und jetzt kann ich das schon alles zusammenfassen. Codierung ganzer Zahlen, die Codierungen nennen wir Integer-Repräsentationen. Als Basis benutzt man auch in Python die binären Stellenwertsysteme der Zahlen. Umrechnung vom gebräuchlichen Dezimalsystem hin und zurück, müssen Sie im Schlaf können, sorry. Zu lange Binärzahlen ersetzt man gerne durch Oktalzahlen oder Hexadezimalzahlen. Negative Zahlen werden als meist im Zweierkomplement dargestellt. Eine Ausnahme bildet die Floating-Point-Geschichte, das betrachten wir aber Montag. Und die Operationen auf Zahlen, Addition, Subtraktion, Multiplikation und so weiter laufen ganz genauso wie im Dezimalsystem, nur die Überlaufregel. Also dieses Eins im Kopf, ja, das müssen Sie kennen. Halt, vielleicht sollten Sie noch eins kennen. Das ist nämlich was wirklich Schweres, da müssen Sie noch mal gerade aufpassen. Ich habe gesagt, im Oktalsystem und Hexadezimalsystem bitte nicht das kleine 1x1 benutzen. Aber ich will mit Ihnen noch durchgehen, das kleine 1x1, also 0 mal 0, 0 mal 1, 1 mal 0, 1 mal 1 im Binärsystem. 0 mal 0 im Binärsystem ist 0. 0 mal 1 im Binärsystem ist auch gleich 0. 1 mal 0 im Binärsystem ist auch gleich 0. Und 1 mal 1 im Binärsystem ist 1. Sehen Sie, wie einfach das ist? Und da freuen sich dann die Hardware-Leute. Über sowas freuen sich die Hardware-Leute wahnsinnig. Ja? So, und darum rechnen wir unter anderem mit Binärzahlen. So. Ausdrücke und Terme. Sie können mit Hilfe dieser Variablen oder dieser Literale, Literale sind die Notationen direkt in der Programmiersprache für diese Typen, alle Operatoren benutzen. Ja, sogar so bitweise arbeitenden Operatoren wie nehme einen solchen langen String und verschiebe ihn um einen nach links. Einmal nach links schieben ist übrigens welche mathematische Operation? Mit 2 multiplizieren. Nur das müssen Sie eben wirklich ticken. Oder einmal nach rechts schieben heißt durch 2 dividieren. Okay? Dann können Sie da ein bitweises und machen, ein bitweises oder ein bitweises exklusiv oder. Alle die Operatoren sind definiert und die stehen übrigens auf Ihrem Programmierhandzettel, den ich leider vergessen habe, heute Morgen hochzuladen. Das mache ich aber gleich nach der Vorlesung. Das ist so eine Seite, die können Sie sich neben die Tastatur legen und können da mal drauf spicken. Weil natürlich sind das sehr, sehr viele Notationen jetzt, die Sie da sich merken müssen. Und auf Integerzahlen sind auch logische Operationen, nämlich AND, OR und NOT, möglich. Na, das klingt jetzt sehr, sehr blöd. Und weil das sehr, sehr blöd klingt, besprechen wir es lieber einen Moment später. Okay? Sie können beliebige Ausdrücke, das haben Sie ja schon, diese einfachen Volumen im Übungsblatt damit ausdrücken. Und das Ergebnis ist immer, wenn Sie zwei Operanden mit einem Operator verknüpfen, zwei Integer-Operanden, ist das immer Integer. Und da sehen wir schon, oh, das ist ja irgendwie schräg alles. Ja, wenn man so ganz formal und so ganz genau wird, werden manche Sachen ein bisschen schräg. Denn AND sind ja eigentlich, oder NOT oder OR, sind ja eigentlich Operatoren für boolsche Werte, also nur für 0 und 1, für True und False. Kann das denn sein, dass hier dann doch wieder ein Integer rauskommt? Ja, definieren kann man alles und das schauen wir uns dann gleich an. Das war meine Story zu den Integerwerten. Und sorry, sorry, üben müssen Sie jetzt. Und das Üben liegt in Ihrer Verantwortung. Ich stelle Ihnen auch heute Nachmittag oder heute Abend noch Lernkurse in die Plattform. Machen Sie die. Auch die Besserwisser. Weil da manchmal auf Feinheiten hingewiesen wird, die man wissen sollte. Wissen Sie, hier zu versuchen, auf jedes individuelle Niveau einzugehen, das ist für mich unmöglich, das müssen Sie einfach verstehen. Aber ich kann es aufschreiben. Und ob es dann was Neues ist, müssen Sie herausfinden. Aber gerade die Besserwisser, die schon programmieren können, da, ja? Ja, es kann sein, dass Sie viele dieser Sachen, die Sie jetzt dann auch in den E-Kursen finden, schon können und sagen, langweilig muss ich nicht machen. Aber Vorsicht, extra Ausrufezeichen. Vorsicht, Vorsicht. Verpassen Sie nicht den Anschluss. Ja? Jetzt in der Vorlesung. Ist im Moment noch sehr, sehr langsam alles. Ja, manche glauben mir das nicht. Okay, jetzt machen wir noch schnell den Boolschen Datentyp. Ja, was ist der Boolsche Datentyp? Übrigens schreibt sich der Boolesch, ja? Ich möchte das nie anders von Ihnen sehen, weil der Typ, wo das hergekommen ist, heißt halt Bool und der hat hinten an seinem Namen, so wie ich, ein R habe, ein E. Und das kann man nicht einfach wegmachen. Okay? Aber das machen die Amis mit mir auch. Wissen Sie, was die schon alles aus dem Umlaut gemacht haben? Sie haben keine Idee. Oder aus dem SZ. Welcher Ami kann SZ lesen? Was liest denn der, wenn Sie SZ schreiben? Ein B, ja. Und das wird dann interessant. Also die Frau Voss, eine meiner Mitarbeiterinnen, wurde dann immer Frau Fopp genannt. Und ja, sind hübsche. Und bei mir wurde dann Kromecker, wenn ich selbst, dann habe ich OE geschrieben. Aber das nehmen die ja nicht als einen Laut wahr und dann vertauschen sie halt mal Buchstaben. Also, gut. Der Boolsche Datentyp. Das ist das kleinste Element, das wir behandeln können. Und es hat nur zwei Werte, 0 oder 1. Aber zum Boolschen Datentyp, da sagen wir nicht 0 oder 1, sondern da sagen wir false oder true. Aufgepasst, diese festen Werte sind Elemente, die groß geschrieben werden. Und dann mit kleinem weitergehen. Also false genauso wie es da steht und true auch genauso wie es da steht. Es kommt vom George Boole und der hatte nun mal am Samen hinten ein E. Und tut ihm nicht weh. Ja, Boolean ist im Englischen dann übrigens in Ordnung, weil da ist das Bool auch da, aber okay. So, welche Operatoren gibt es da? Ganz einfach. In Python gibt es nur genau diese drei. Und, oder und not. Okay? Und Sie wissen, als gebildete Informatikerinnen und Informatiker, Logik, oder das kommt vielleicht noch in Dismod, weiß ich nicht genau, das ist ein vollständiger Operatorensatz. Und damit können Sie alles bilden, was es logisch überhaupt zu bilden gibt. Prima. Fertig. Halt. Nochmal, ich hatte Ihnen nicht versprochen, dass alles gut ist in der Informatik. Denn es gibt ein paar Besonderheiten. Jede Variable, und ich bin schon präzis in meiner Wortwahl, jede, also alles, was Sie kennen, auch Integer-Variablen, aber auch alles das, was wir kennenlernen werden, Listen, Tupel, Dictionaries, alles, kann in Python als Boolscher Wert interpretiert werden. Okay? Und zwar wird es als false interpretiert, wenn es den Wert 0 hat bei den numerischen Datentypen oder bei einem String, wenn es die Länge 0 hat. Also ein leerer String, ja. Nicht Tanga. Also, ne, das interpretiere ich nicht weiter, sorry. Also, false, wenn es die Länge, den Wert 0 hat bei den numerischen Datentypen und bei Strings die Länge 0. True bei allen anderen Werten. Also interpretieren wir irgendeine Binärdarstellung, die ungleich 0 ist, welche auch immer, dann wird das als true interpretiert. So. Und jetzt will ich Ihnen noch ein paar Schweinereien zeigen. Ja, ja. Der Typ Boolean ist in Python ein Subtyp, und das können Sie, oder dürfen Sie, doch dürfen die Experten dürfen es verstehen, ein Subtyp, also eine Unterklasse von Integer. Denn für die Experten, in Python ist alles objektorientiert. Also auch die elementaren Datentypen. Auch von denen können Sie ableiten und so weiter. Das ist richtig schön und das werden wir dann auch machen. Alles ist eine Klasse. Und das hat jetzt aber ein paar blöde Konsequenzen. Schauen wir uns mal dieses Python-Programm an. Klein a gleich false. B gleich not a. Das ist prima. Also a ist jetzt false und b ist true. Okay? Prima. Mache ich jetzt a and b, also false, logischer Operator und b gleich true. Wenn irgendeine Null im End vorkommt, ist das Ergebnis immer false. Genau da steht, das weiß er, das weiß der Interpreter, prima. A or B ist true. Es kommt einmal im Oder, kommt einmal das true vor, dann ist das Ergebnis true. So, und jetzt beginnen die Merkwürdigkeiten. Und ich sage Ihnen ausdrücklich, don't do that. Auf jeden Fall nicht jetzt, weil jetzt wird es wirklich tricky. Ich muss Ihnen nur sagen, dass es Python-Programmierer gibt, die manchmal so Tricks ganz nett finden. Das sind meistens junge Herrlichkeiten, aber das... Also, A war false, B war true. Addiere ich jetzt false und true, da kommt mit einmal ein Integer raus, 1. Okay? Ja, da können Sie sich jetzt noch überlegen, das kommt aus dieser Subtypklasse. Wie repräsentiert der Python-Interpreter Nullen, also False, als Null? Und wie repräsentiert er ein True als 1? Und ja, wenn ich dann 0 plus 1 im Integer-Bereich rechne, kommt halt 1 raus. Na. Das ist streng genommen, also von der strengen Logik, von der strengen Typisierung, eine Katastrophe. Und a minus b ist minus 1. Und hier wird es noch trickier. Hier nehme ich zwei Integer-Variablen und nehme dann einen booleschen Operator. Und das eine ist 0, das andere ist minus 1 und das End ist wieder 0. Naja, okay, und so weiter. Sie dürfen da gerne mitspielen. Aber in echten Programmen, es ist wirklich haarsträubend. Warum macht man das dann trotzdem? Warum macht man so einen Käse, so eine Unsauberkeit, so einen Mist? Wann haben Sie das letzte Mal Mist gemacht? Und warum? Warum macht man so einen Mist? Nur aus Bequemlichkeit. Und diese Bequemlichkeit werden Sie sehen, wenn wir mit Schleifen arbeiten. Das ist natürlich eine tolle Operation, arbeite durch diese ganze Liste durch und wenn die Liste leer ist, ja, dann bist du fertig. Und genau da erwarten wir ein True oder False. Wir werden ja diese Schleifen konstruieren, heute in einer Woche. Und dann werden Sie sehen, hey, das ist so mega bequem und darum machen wir so etwas. Wenn das ganz übersichtlich ist in einer Schleifenkonstruktion, dann habe ich da auch nichts dagegen. Aber fangen Sie damit an zu rechnen und diesen Mist aufzuschreiben hier, ja, dann würde ich Ihnen gerne auf die Finger hauen. Was ich körperlich natürlich nie tun würde, aber symbolisch. Und es wird noch trickier. Natürlich muss man festlegen, wann die erste Zahl genommen wird und die zweite Zahl genommen werde, wenn ich die verende, also end machen, über zwei Integer. Und da kann ich nur sagen, okay, weil das Cheat-Kram ist, man es aber wissen sollte, dass der Python-Interpreter es so tut, habe ich genau diese Erklärung, das sind zwei Seiten lang, ja, Ihnen in Englisch ins Skript eingefügt. Ja? Da steht genau drin, wie er es macht und wann und unter welchen Bedingungen und so weiter und so weiter. Aber don't do this. Nicht machen. Nur in ganz übersichtlichen Situationen. Und wofür brauchen wir insbesondere diese Vergleichsoperatoren, insbesondere diese boolschen Werte? Sie sind immer das Ergebnis von Vergleichen. Wenn Sie schreiben x kleiner gleich y, größer gleich y, das ist ja das größer Gleichzeichen, also in der Programmiersprache schreiben wir die ja hintereinander und nicht übereinander, wie wir es normalerweise tun. Ja, ist jetzt y, x größer oder gleich y? Das soll das Ergebnis sein und das Ergebnis kann sein true oder false und nichts anderes. Und all die anderen Vergleichsoperatoren liefern auch true oder false und nichts anderes. Und was wir da damit machen, werden wir sehen. Übrigens, das sind auch Vergleiche, nämlich Test auf Identität. Denn x ist gleich x gleich y. Das ist also jetzt kein Zuweisungsoperator, sondern die Frage, hat x denselben Wert wie y? Okay? Das ist ganz was anderes, als zu fragen, x ist y. Also ist das dieselbe Identität, dieselbe Variable. Das könnte sein, es muss in Ihrem Kopf nach ein bisschen nachdenken, dass das was anderes ist, klar werden. Einmal wird gefragt, sind die beiden Werte dieser Variablen dieselben? Und das zweite Mal, x ist y, wird gefragt, sind diese beiden Werte in derselben Speicherzelle repräsentiert? Okay? Ja, tut mir leid. So ein Ärger. Ich hätte noch mehr Anekdoten erzählen sollen. Ich bin nämlich fertig. 5 Minuten vor Schluss. Diese Zeit habe ich extra für Sie gelassen, um mir jetzt Fragen zu stellen. Okay. Zusammenfassung ist ganz einfach. Tatsächlich, das sind viele, viele Details. Ich weiß das natürlich auch. Sie müssen sich damit vertraut machen. Und Good News, am Montagmittag sehen wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.